You don't make up for your sins in the church. You do it at home. The rest is bullshit, and you know it.
Thank you so much. Now would you please just drink your fucking milk and shut the fuck up?
Come on, let's go out. Nobody goes to the bathroom.
Just when I thought I was out, they pulled me back in.
So, herzlich willkommen und guten Abend, könnte ich fast sagen heute, ne? Zu ja. Cap vs. App 75 mit den Filmen Dune von 2021 vom Regisseur Denis Villeneuve und The French Dispatch von Wes Anderson, auch aus 2021. Hallo Maxim.
Hi, Skanner.
Nee, bei dir ist ja auch gar nicht Abend, ne? Bei dir ist ja
naja,
Nachmittag.
Doch. Also ich hatte mir auch wirklich fest vorgenommen, dass ich bei dieser Folge ein Bier trinke und okay. Dir Gesellschaft leiste beim Trinken. Aber ich habe gestern meinen Covid-Booster bekommen, also die dritte Spritze.
Ja.
Und es ging mir den ganzen Abend super, es ging mir nachts über super und dann heute bin ich aufgestanden, irgendwann um 10 ging das los. Und ich habe da einfach solche Schmerzen in den Gliedern und werde auch vielleicht etwas verwirrt sein heute im Cast. Also, wenn ich da etwas abdrifte, kannst du mich zurückholen, bitte?
Ich finde, diese Filme bürgen auch das Potenzial, dass man manchmal auch verwirrt da einfach rumsteht. Also, ne, also, aber wir können es gerne auch auf die Booster-Impfung schieben, wenn es dir lieber ist. Kein Problem.
Aber ich fühle mich extrem dehydriert, deswegen trinke ich Wasser.
Trink doch einfach mal ein Wasser. Das ist auch eine gute Idee. Sollte man eh öfter tun.
Und bei dir?
Endlich mal wieder ein Riesling. Habe ich schon ewig nicht mehr getrunken, glaube ich. Also im Podcast. Mhm. Und zwar den Riesling Erste Lage von Julius Spital Würzburger Stein 2019. Das ist einfach ein entspannter Riesling. Ja, der mir auch genug Ressourcen gibt, mich mit anderen Sachen zu beschäftigen in der nächsten halben, dreiviertel Stunde mit dir. Ich glaube, die brauchen wir auch, diese Ressourcen.
Ja, vermutlich schon.
Und wir fangen an mit The French Dispatch, ne?
So ist es. French Dispatch, der neueste Film von Wes Anderson, handelt von der amerikanischen Zeitung, dem Kansas Liberty Star, beziehungsweise von dessen Wochenendsedition, dem French Dispatch. Das ist vergleichbar mit dem Feuilleton. Hier werden aber in 4 Vignetten, einer Einleitung und einem Epilog die kulturellen Bereiche der Zeitschrift abgesteckt, also Reportagen über Kunst, Popkultur und Kulinarik in und um Paris. Oder wie die Stadt im Film heißt, der Stadt Ennui-sur-Blasé. Ich bitte um Verzeihung bei unseren Zuhörern für meine französische Aussprache. Mir wurde mal gesagt, dass ich die deutscheste Aussprache in der Klasse hatte.
Dabei bist du ein Ami mit russischem Namen, ne? Also mehr Wirrwarr geht ja gar nicht.
Ja. Auf jeden Fall, es gibt 3 Hauptvignetten, die Entstehungsgeschichten von klassisch gewordenen Reportagen darstellen. Beziehungsweise thematisieren. In der ersten Vignette geht es um einen psychopathischen Maler, gespielt von Benicio del Toro, der trotz seiner Inhaftierung die Kunstwelt einrennt. Im zweiten Teil geht es um die sogenannte Schachbrettrevolution. Das ist ein sehr blasser und für meinen Geschmack sehr untersetzter Ersatz für die Mai 68er Bewegung. Da spielt Timothy Chalamet, um den es dann später auch nochmal gehen wird, einer der Anführer dieser Schachbrettrevolution. Im dritten Teil geht es um den Chef de Cuisine des Polizeipräsidenten, aber eigentlich um die Entführung dessen Sohn. Und das wird alles von abstrusen und bunten Episoden in diversen anderen Medien und Formaten untermalt. Das ist das Beste, was ich hier tun kann beim besten Willen, beim Zusammenfassen, weil das einfach so viel ist, was hier zusammenkommt. Ich weiß auch nicht wirklich, ob wir hier spoilern können. Also das ist einfach eine solche Menge an Inhalt verschiedenen Episoden. Was sagst du dazu?
Ja, diese überwältigende oder diese schiere Masse. Ich glaube, es ist einfacher zu rekapitulieren, welcher A-Lister nicht in diesem Film auftaucht, als alle aufzuzählen. Den auch natürlich üblichen Verdächtigen eines Wes Anderson-Films. Ne? Natürlich muss ein Bill Murray dabei sein. Natürlich muss Frances McDormand dabei sein. Die Tilda Swinton darf nicht fehlen. Edward Norton. Also natürlich sind all seine LieblingsschauspielerInnen, die er in den letzten Jahren und in seinen letzten Filmen ja auch immer mit dabei hatte, auch wieder mit dabei. Aber er hat eben, wie du schon gesagt hast, hier mit Timothy Chalamet, der witzigerweise auch die Hauptrolle im Dune spielt. Das haben wir nicht, also ich habe das vorher nicht gewusst, dass er in diesem
Ach so, tatsächlich. Film so eine.
Also schöner Zusammenhang für diese Episode jetzt so. Man kann es gar nicht so richtig rekapitulieren, weil da über allem steht natürlich Wes Anderson. Die eine Stärke von ihm ist auch die eine Schwäche von ihm, dadurch, dass er ja immer dieses Spektakel um sich selbst herum macht, sehr stark auf sich selber verweist, werden die anderen Reminiszenzen, die in diesem Film ja noch und nöcher existent sind, verlieren die irgendwie auch ihre narrative Erzählkraft. Und das geht schon ganz am Anfang los. Also eines der ersten Bilder ist, wie so ein Kellner der Redaktionsgetränkerunde die Getränke hochbringt. Und das ist eine 1:1-Kopie von einem Jacques Tati-Film, Mon Oncle heißt der. Mhm. Ja, also dieses, wo man dann sieht, wie der Kellner zu diesem Redaktionsbüro kommt. Diese Rahmung ist dann eben nicht mehr dieses Nachverfolgen, dieses liebevolle zum Teil auch Quotes geben von Film oder Kunstgeschichte, sondern es geht eigentlich immer nur noch darum, alles in diesen rechten Winkel, in diese Zentralperspektive, in dieses geometrisch Austarierte zu bringen, was Wes Anderson am Ende des Tages ja auch unverkennbar macht. Und das ist auch sehr anstrengend, gerade wenn es dann auch extreme Löcher gibt, narrativ, wie in der zweiten Geschichte hier, Revision to a Manifesto. Das war, wie du richtig gesagt hast, erzählerisch leer, dass es wirklich zum Teil Langeweile auch hatte in dieser einen Sequenz.
Ja, also ich fand die letzten zwei Vignetten, aber vor allem Manifesto war das schwächste Glied hier in der Kette. Was du hier ansprichst, ist auch einfach diese absolute Abstrahierung Andersons, sodass auch also Elemente von Regisseuren, die wir schon mal besprochen haben im Cast, also nicht nur Tati, sondern Truffaut oder Jean-Luc Godard, einfach aus ihrem Kontext komplett herausgelöst sind. Also wenn man sich auch nur ansatzweise mit der Politik dieser Regisseure schon mal verfasst hat, weiß man, dass dieser Kontext einfach wichtig ist und dazugehört. Der Versuch, das alles einfach nur zu ästhetisieren und ja, zu abstrahieren, raubt diesen ästhetischen Strategien jeden Inhalt und irgendwann auch die Wirkungskraft. Weil das einfach so eine Aneinanderreihung ist von verschiedenen, aber auch verschachtelten Form- und Inhaltselementen, dass man irgendwann auch einfach nur den Überblick verliert.
Ja, man wird halt total übersättigt von dieser Spielerei. Andere Wes Anderson-Filme mag ich sehr gerne. Royal Tenenbaums, Moonrise Kingdom, das sind, finde ich, sehr, sehr schöne Filme, weil es da auch eine Aussage gibt. Hier ist das dieses sehr detailverliebte oder fast schon manische, was er ja auch einfach hat in seinen Bildern. Und es fehlt jede Aussage. Also selbst diese in dem Sinne politischste aller Sequenzen, ne, das Manifesto, ist ja sogar schon im Namen drin. Das wirkt alles benutzt. Und es ist eben, wie du sagtest, diese 68er-Revolution wird hier einfach als weitere Seite in einem Bilderbuch irgendwie benutzt, dass man das dann in seiner klassischen Geometrie, in der Wes Anderson-Geometrie, vollstopfen kann mit Stars. Die Leute reden ja auch nicht miteinander, die Leute reden eigentlich ja alle nebeneinander. Und das ist natürlich auch dieses klassische Gekünstelte, was natürlich auch eine Aussage sein kann. In diesem kompletten Overload, den er uns einfach darbietet. Und das ist ja noch nie so stark gewesen wie in diesem Film, weil bisher waren seine Filme, hatten ja immer eine stringente Handlung trotzdem gehabt. Hauptfiguren und Nebenfiguren. Hier wirkt auf einmal alles wie eine Hauptfigur. Und das liegt vielleicht auch einfach daran, dass er eben versucht, eine Zeitung, was ja eine Liebeserklärung auch sein soll an The New Yorker, auf Celluloid zu bannen. Und man könnte auch sagen, das kann funktionieren, muss es aber nicht.
Wenn wir schon The New Yorker ansprechen, ich meine, wenn man sich die Figur aus der letzten Sequenz anschaut, ich glaube, der heißt James Roebuck oder Joe Roebuck im Film, aber das soll eine Zusammensetzung von auf jeden Fall James Baldwin, dem schwarzen und schwulen Autoren, der 50er und 60er sein, aber auch von solchen Figuren wie Anthony Bourdain, also so eine Mischfigur. Mhm. Aber es fehlt an Bestimmtheit hier. Und das liegt auch einfach daran, dass wir es hier mit einem Ennui surblasé zu tun haben, dass das alles mit Andeutung gemacht wird. Also es wird angedeutet, dass der Journalist in dieser Sequenz schwul ist. Wie gesagt, nur angedeutet. Er beschreibt seine Verhaftung in einem Club von der französischen Polizei. Darauf wird nicht näher eingegangen. Also Spezifizität fehlt. Dann fehlt auch einfach der Gespür für das, was diese Schriftsteller wirklich großartig gemacht hat. Ich kenne Baldwin, ich kenne Bourdain. Und bei Bourdain vor allem ist es seine Fähigkeit, Essen an und für sich interessant zu machen. Was wir hier sehen, ist, wie jemand einfach daran scheitert, irgendwas anderes interessant zu machen als Gewalt und Humor in Kontrast miteinander und im Zusammenspiel miteinander. Auf einmal haben wir hier ein Kidnapping, weil eben für Anderson anscheinend das Essen nicht interessant genug ist oder das Schreiben über das Essen. Man sieht, wie ihm sehr schnell ohne Rückgriff auf Waffengewalt hier plötzlich die Ideen auslaufen. Wo das zum Beispiel früher in seiner Karriere, und man kann wirklich festsetzen, wo das dann angefangen hat, das war nämlich Steve Zissou, wie heißt der volle Titel, wo es um den Marinebiologen geht.
Der hat auf Deutsch den Titel Tiefseetaucher oder so, oder Tiefseeperlentaucher, also ein ganz, ganz weirder Titel wieder.
Mhm. Und ich meine, Waffengewalt wird referiert in The Royal Tenenbaums oder auch in Bottle Rocket, aber es ist nicht so explizit vorhanden wie zum Beispiel in diesem Film oder auch in The Grand Budapest Hotel. Das scheint eine traurige amerikanische Bürde zu sein, dass man nicht ohne auskommt.
Jetzt, wo du es sagst, es geht ja da wirklich um die Kulinarik. Da werden ja auch Momente gezeigt, das Genie, das kulinarische Genie eben dieses Meisterkoches, alle in diesem Raum da den Atem anhalten lässt. Mir ist ehrlich gesagt komplett entfallen, was da auf diesem Teller lag. Ne? Also, er ist ja ein bis ins kleinste Detail Verliebter, aber dann vielleicht dann doch nur auf der Oberfläche. Und das ist es vielleicht, ne? Nicht sich bis ins kleinste Detail auch mit dieser Kulinarik auf dem Teller zu beschäftigen und vielleicht dort auch etwas Inhärentes um zu präsentieren, was dann auch wirklich diesen Moment auslöst. Wo du es aber gerade angesprochen hast, jetzt in seiner bisherigen Filmografie, einen positiven Aspekt hat dieser Film, diese Vermischung von unterschiedlichen Animationstechniken, dass das eine Materialität gibt in diesem Film. Da haben sie bei dieser Verfolgungsjagd, finde ich, einen smarten Move gemacht, dass er es voll animiert hat. Also mit Zeichentrick animiert hat. Und das hatte eine schöne Materialität gehabt. Deswegen zum Beispiel Isle of Dogs, komplett ja animiert mit solchen Puppen und Co. Denn was ein sehr schöner Film ist meines Erachtens, weil er aber da sich vor allem auf die Materialität gründen kann. Aus der Animation und aus dem Zeichentrick Tiefe entwickelt. Das fehlt hier. Es ist eine Art 4:3 Format, glaube ich, ne? Vor allem schwarz-weiß zu Farbe. Das war so verkopft.
Irgendwann konnte ich das nicht mehr vorhersehen und konnte auch nicht wirklich nachvollziehen, was der Impetus gewesen ist für den Wechsel. Also
die jeweilige Quintessenz der Story. Du musst wirklich plumper denken, als du wahrscheinlich willst, um das nachzuvollziehen. Die Tiefe der Kunst, die Drastik des politischen Wortes und des Gedankens oder die kulinarische Fantastik. Das waren die Gründe, warum auf einmal da zu Farbe gewechselt wird. Das hat mich in keinster Weise befriedigt, vor allem in einer Zeit, wo ja dieser vermeintlich künstlerische Griff zu Schwarz-Weiß ja inflationär benutzt wird.
Ja, ich meine, Belfast, den wir wahrscheinlich besprechen werden im Cast. Aber ja.
Haben wir noch nicht drüber geredet, aber.
Ja, aber so viel wird ja auch nicht released zurzeit. Wir leben nicht in Zeiten, wo 60, 70 neue Filme jeden Monat rauskommen.
Ich glaube, es kommen 60 bis 70 Filme raus, aber davon fällt schon mal so oder so drei Viertel wahrscheinlich schon weg.
Ja, Zugang ist halt ein großes Problem und Bewusstsein.
Und Schmerzgrenzen. Ich sage es immer wieder, Schmerzgrenzen sind mir auch wichtig. Also ich mache ja viel mit.
Weißt du, was mich wirklich kurzzeitig beschäftigt hat? Und dann habe ich das einfach über Bord geworfen. Aber ich finde es trotzdem zumindest in Ansätzen eine interessante Frage, nämlich warum in allen drei Vignetten es um Disziplinarinstitutionen geht. In der ersten Vignette um das Gefängnis, im zweiten um die Auseinandersetzung der Studenten mit der Polizei und im dritten dann wiederum um das Verhältnis Polizei zu Kriminalität und was kriminalisiert wird. Dieser Fokus auf diese Disziplinarinstitution ist meines Erachtens für Anderson relativ neu. Werde daraus nicht weiß. Ich weiß nicht, wieso jetzt in diesem zeitgeschichtlichen Moment er sich plötzlich entscheidet, okay, wir werden uns mit einer Machtform hier auseinandersetzen, die meines Erachtens auch etwas, natürlich haben wir noch diese Disziplinarinstitutionen mit uns und Gott weiß, dass wir in Amerika mit der Polizei vor allem zu kämpfen haben und mit den Machtmissbräuchen der Polizei. Ich glaube auch, dass man davon ausgehen kann, dass das nicht mehr die dominante Machtform ist in unserer Gesellschaft. Und es wirkt dann für mich auch etwas, ja, es ist Nostalgie, ohne zu erkennen, was genau überwunden wurde in dieser Zeit, für die Anderson anscheinend nostalgisch ist. Aber vielleicht hast du einen anderen Ansatz oder kannst mir unter den Arm helfen.
Erstmal glaube ich, dass du dir gerade seine eigene Frage beantwortet hast mit der Nostalgie. Ich mal so sagen, vorher in seinen Filmen geht es trotz allem auch immer um Konvention und um die Gesellschaft und über Restriktion, aber dann in der individuellen oder in der kleinen Ebene, ne? Wenn ich Royal Tenenbaums, da geht es ja eigentlich nur um dieses Verhalten innerhalb der Familie. Oder ja, bei Moonrise Kingdom hast du dieses Teenager-Liebespaar und die ganze Welt ist diese kleine Insel. So dieser Swift von der Mikro- zur Makro-Perspektive. Und wie du richtig sagst, hier halt mit so einer Patina, die genauso wie so ein Feuilleton, was ja auch in die Vergangenheit gelegt wurde, irrelevant ist für unsere heutige Zeit und eine Insel der wohligen Erinnerung und Liebkosung wirkt, was er uns hier aufs Bild gebracht hat.
Na.
Was wolltest du sagen?
Ach so, es ist jetzt eigentlich nur ein Anhängsel an das, was du gesagt hast, weil ich finde, du die richtigen Schlussworte gefunden hast. Aber nur nebenbei bemerkt, Royal Tenenbaums ist einer meiner Lieblingsfilme und es geht eben um die Zersetzung dieser haute-bourgeoisen amerikanischen Familie durch das Geld und durch den Ruhm. Und daher wirkt diese gekünstelte Sprache, die ja Signatur von Anderson geworden ist, hat Hand und Fuß in diesem Film auf eine Art und Weise, wie das in Grand Budapest Hotel noch nachvollziehbar war, weil dieser Duktus auf Österreich-Ungarn transponiert war, beziehungsweise in diese Fabelwelt, die sehr nah angelehnt ist an die alten Monarchien am Vorabend des Zweiten Weltkrieges, aber hier einfach nicht mehr angebracht ist, beziehungsweise so einfach fehl am Platz.
Ja, ohne Aussage, ne? Das wird wiedergekäut. Am Ende bleibt eben nichts wirklich mehr daraus zu schöpfen.
Ja.
Kommen wir zu Dune, dass das vielleicht sogar versöhnlicher wird. Hätte ich im ersten Moment nicht gedacht, ehrlich gesagt, als wir das in die Liste aufgenommen haben. Aber also Dune oder Dune Part 1 auch genannt, von 2021, von Denis Villeneuve. Eine weitere Verfilmung der Romanreihe von Frank Herbert aus den 60er Jahren. Ich habe sie nicht gelesen. Du auch nicht, ne?
Auch nicht.
Es gab vorher schon mal eine Verfilmung von David Lynch.
Hast du die gesehen?
Habe ich getan. Vor 6 Jahren war das letzte Mal, aber es gibt ein paar interessante Zusammenhänge oder auch Unterschiede zwischen diesen beiden Filmen.
Mhm.
Aber ja.
Der alte Dune von Lynch ist ja so ein Midnight-Movie in Amerika geworden. Also das schaut man, weil es so schlecht ist oder so schlecht bewertet wird von vielen, so im Mitternachtskino und nimmt dabei das ist Kult. Seine... Ja, Kult. Ja, also,
das ist Kult. Lass uns mal gleich über den alten reden. Lass uns erstmal über den neuen reden. Also, wir befinden uns im Jahre 10.191, in der es ein Imperium gibt, das unter der Herrschaft von Shaddam dem Vierten. Da gibt es verschiedene Adelshäuser, nennen wir sie mal, ne? So Fürstentümer und so weiter, die alle von diesem Imperator betraut werden mit Aufgaben. Und so war es eben, dass auf dem Wüstenplaneten Arrakis mehrere Jahrzehnte die Harkonnen geherrscht haben, auf dem der sogenannte Spice abgebaut wird. Das ist so eine Wunderdroge. Ja, das wird für alles Mögliche
Das wird auch für die Raumfahrt verwendet.
Richtig, genau. Das wird auch Es ist alles auf einmal. Also es lohnt sich dafür, Menschen auszubeuten, um es mal auch runterzubrechen. Darum geht es eigentlich. Shaddam, also der Imperator, zieht eben die Harkonnen ab und gibt jetzt diese sehr verantwortungsvolle Aufgabe in die Hände vom Fürsten Leto Atreides, gespielt von Oscar Isaac. Und der hat einen Sohn namens Paul und der wird gespielt von Timothée Chalamet, den wir ja gerade schon hatten. Und dieser Paul, der hat Visionen von einer jungen Frau auf einem Wüstenplaneten, Chani, gespielt von Zendaya, ist auch irgendwie so ein Auserkorener. Erstmal fühlt er sich als einer und dann sehen auch andere das in ihm. Auch gar nicht so unbestärkt von seiner Mutter, Lady Jessica von Rebecca Ferguson gespielt. Was ist denn das, so ein nonnenhafter Orden? Aber die verheiraten sich dauernd mit wichtigen Adelshäusern. Und so ist es auch so, dass eben die Obermutter von allen die rechte Hand ist von diesem Imperator. Sie eben ihren Sohn da auch bestärkt, seinen Visionen zu folgen. Aber es gibt auch einen Bösewicht, wie gesagt. Das ist ein sogenannter Baron Wladimir Harkonnen. gespielt von Stellan Skarsgård. Also das sind diese Harkonnen, die vorher auf Arrakis gewütet haben. Und die einen Komplott schmieden gegen die Atreides. Ja. Ach ja, es gibt, das ist das eigentlich das Allerwichtigste. Es gibt da so krasse Wüstenwürmer, die 400 Meter lang sind, die alles dem Erdboden gleich machen auf Arrakis. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Wenn wir eins gelernt haben aus dem ersten Dune von Lynch, dann ist es eigentlich das.
Ja, normalerweise schreibe ich mir so eine Viertelseite Notizen auf, um den Film gut zusammenfassen zu können. Hier habe ich 3/4 Seiten gebraucht. So. Und ich finde es trotzdem interessant, für meine Wahrnehmung zumindest, und es kann sein, dass ich bereits unter dem Einfluss von dem von der Drittimpfung war, aber es wirkte alles relativ stimmig. Und es gab wenige Momente, wo mir wirklich unklar war, wer ist oder was genau passiert.
Absolut. Er hatte ja ein filmisches Vorbild schon mal gehabt, den von Lynch. Und witzigerweise sind die sich sehr, sehr ähnlich. Der einzige Unterschied ist, dass dieser Film, also Dune 2021, ungefähr eine Dreiviertelstunde kürzer ist und nicht uns alles zeigt, was uns der erste Dune zeigt. Deswegen auch Part 1, das ist wirklich ernst zu nehmen. Das wirkt auch so ein bisschen unzusammenhängend geendet, dieser Film hier, ne? So, weil sie auf einmal alle da irgendwie durch die Wüste laufen und man weiß es eigentlich gar nicht, was passiert denn jetzt? Was im ersten Dune noch alles gezeigt wird, wer den ersten Dune gesehen hat, weiß, wo sich das vielleicht hinbewegen wird in dem Nachfolgesequel hier.
Ja, ich kann mir kaum vorstellen, dass sie mit dem Originalmaterial, also dem Frank Herbert-Roman, zu viel rumgespielt haben. Das versetzt die Fans bekanntlich in Rage, wenn man... Eigentlich kommt man nicht drum herum, die Fans in Rage zu setzen oder einen Anteil der Fans in Rage zu setzen. Weil
ist eigentlich eine Lost Mission, wenn man ganz ehrlich ist. Ne?
Aber irgendwie werden diese Adaption ständig gemacht.
Ja, ich mochte diesen Film auch auf eine Art.
Ja, ja.
Es wirkt komisch, aber ich und du mochtest diesen Film, weil er als ein Blockbuster ein extrem überraschendes Erzähltempo hatte, das ich so nicht gewohnt bin von solchen Filmen. Er lässt sich ja enorm langsam. Zeit.
Aber er war langsam im Anfang, aber es war so eine ständige und absichtliche Beschleunigung. Spürbar im Schnitt, im Bild und auch in der Handlung. Und das hatte so eine Gravitationskraft. Colette wollte eigentlich schlafen gehen, weil sie heute Morgen sehr früh aufstehen musste. Aber ist dann doch wach geblieben, um den Film mit mir zu Ende zu schauen. Und ich hatte auch null Bock eigentlich, Dune zu besprechen. So im Laufe der ersten 40 Minuten war ich dann plötzlich voll dabei.
Ja, weil sie auch wirklich dieses Worldbuilding, was man ja einfach auch braucht, beziehungsweise ist ja ein weiteres Universum, was ja auch einfach konkurrieren muss neben dem anderen, ne, was wir ja schon alle seit Jahrzehnten gefranchised kennen. Und zwar nämlich Star Wars. Da gibt es enorme Ähnlichkeiten. Also als ich auf einmal da auf diesem Wüstenplaneten dachte ich mir so, ist das doch Tatooine hier? Also erzähl mir doch nichts. Ja. Ganz im Ernst, die sahen doch alle so aus wie auf Tatooine. Ja. Dieser Libellocopter, das fand ich einen interessanten neuen Ansatz, das habe ich so noch nicht gesehen. Ganz neue Technisierung. Und das ist aber generell, erstmal ist es ein sehr schöner Film, hat eine sehr gute Aura, dieser Film. Es wirkt alles irgendwie zusammenhängend und ein schönes Set-Design. Ich fand auch die Special Effects diesmal nicht so auffällig. Deshalb gute Special Effects, weil sie mir nicht ins Auge gefallen sind, wie das ist gemacht, sondern sie wirkten sehr organisch alles.
Ja.
Und wie gesagt, von einer Welt, die wir ja alle nicht kannten vorher und mit den Protagonisten selber zusammenpuzzeln kann auch. Ne? Also, dass eben nicht einem alles wieder sofort auf dem Silbertablett dargereicht wird, sondern dass uns Zeit gegeben wird, auch selber vielleicht Zusammenhänge zu verstehen, uns diese doch sehr bildgewaltige Welt uns selber zu ergründen. Eben auch nicht immer nur so staccatohaft durch krasse Action-Szenen, mit denen wir zugeballert werden, sondern Action wird hier sehr akzentuiert und ich finde auch sehr gewissenhaft benutzt. Deswegen, das war eine sehr positive Überraschung in diesem Punkt für mich.
Dieses Gespräch fällt komisch aus, weil wir einfach Kompetenz beschreiben. Ne? Also hier ist so eine Basislinie an Kompetenz erreicht worden und es ist wirklich auf einmal frappierend, wie sehr man davon nicht ausgehen darf und kann mit dem. Und ich weiß nicht, ob das grundsätzlich im Blockbuster-Kino so ist oder mit dem heutigen Blockbuster. Aber ja, was du auch erwähnt hast, die Exposition, das ist alles so wirklich klug gemacht. Teilweise hätte ich mir vielleicht weniger Visionen von Paul gewünscht, also vor allem im letzten Drittel. Aber sonst hat es auch einfach Appetit gemacht und es war auch interessant zu sehen, wie in gewissen Momenten die Visionen die Kraft des Fatums verloren haben und wie Paul eingreifen konnte in das, was in vielen anderen Filmen einfach nur als Schicksal dargestellt wird, ne? Beziehungsweise was als Schicksal dargestellt werden könnte. Und da ist auch ein gedanklicher Kitzel drin, wenn diese Visionen dann doch nicht so passieren, wie sie von Paul geträumt werden.
Ja. Da geht's halt auch um die Befähigung oder die Möglichkeit, eben Sachen anders zu machen. Weil wie oft haben wir schon irgendwelche Messias im Film gehabt? Also nimm doch jedes große Franchise. Die haben immer irgendeinen Messias, der im Schicksal eigentlich gar nicht verlieren kann, der sich immer fügen muss seinem Schicksal. Nimm Frodo Beutlin, nimm Harry Potter. Hier hast du das Gefühl, dass er dich auch mit sich selber noch wirklich kämpfen kann. Ne? Und nicht nur muss, sondern auch kann. Und in dem Sinne auch sogar das Ende sehr überraschend, nachdem man sich 2,5 Stunden lang diesen Film gegeben hat, dass der wirklich so in the middle of nowhere auf einmal aufhört. Das fand ich. Ja. Du hast davor gesagt, ja, das sind doch die Quintessentials irgendwie. Na, aber sind sie ja irgendwie nicht mehr. Am Ende des Tages, ob das jetzt, vielleicht sind wir es nicht mehr gewohnt. Wir können ja mal zurückgucken, was wir die letzten Blockbuster besprochen haben. Die Hitlist ist jetzt nicht so groß auf dieser Kante, ne? Muss man mal so sagen.
Und wir weigern uns auch gewissermaßen, Marvel-Filme zu besprechen.
Ja, stimmt. Darüber reden wir gar nicht, ne?
So 30% fällt einfach weg. Also alleine deswegen. Und ja. Es gab Momente, da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Humor gewünscht. Aber das artet dann manchmal so aus in diese Catchphrases, wie sie in Marvel-Filmen oder grundsätzlich in Superhero-Movies fallen, beziehungsweise so schablonenhaft eingesetzt werden. Deswegen, vielleicht war es jetzt kein so großes Problem. Ich habe mir ein bisschen mehr Jason Momoa gewünscht, aber ja.
Hier hat halt Paul Rudd nicht mitgespielt, deswegen, der hat halt die gefehlt. Ich finde auch, das hätte es gesprengt. Du kannst, finde ich, nicht diese elegischen Bilder machen. Und dann hast du da so Marx Brothers auf diesem Dune, diesem Arrakis heißt der Planet. Um eine Sache auch mal zu sagen, die mich auf den Sack gegangen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, ist der Dudelsack. Was macht da auf einmal ein Dudelsack? Ja, dieser Dudelsack wird ja dann Hans Zimmer-like, also die Musik von Hans Zimmer, ins ja abscheulich gigantische transponiert. Es wird ja nur noch übertrieben, ja, mit diesem Dudelsack in diesen in wenigen Schlachtenszenen. Alter.
Korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber wir haben hier nicht die volle Christopher Nolan Hans Zimmer Dröhnung, oder? Dieses
Nein, nein. Nein, wir hatten den Dudelsack, das reicht ja schon.
Den einen nervigen Sound für den anderen ausgetauscht.
Ich war auch sehr überrascht, wie stimmig es am Ende des Tages an vielen Punkten war. Wo der Film sich auch sehr positiv abhebt zu eben Dune von Lynch. Das fängt schon beim Cast an. Digga, da spielen Prochno mit, da spielt Sting mit. Ne, Kyle MacLachlan hier, den wir alle aus
Blue Velvet kennen.
Blue Velvet kennen und Twin Peaks meine ich, genau. Den siehst du hier einfach als Paul. Das fühlt sich schon falsch an irgendwie. Max von Sydow spielt da mit. Also dieser Cast auch im Alten ist einfach schon so über alle Maßen komisch.
Ziemlich verschroben. Aber hier, Stellan Skarsgård als seine beste Marlon Brando-Imitation. ist nicht schlecht.
Ich muss doch dreimal hingucken, bis ich ihn erkannt habe. Also was Maske kann und so.
Das Letzte, was ich noch ansprechen wollte bei diesem Film, ist auch, dass ich den Plot, obwohl, wie wir am Anfang festgestellt haben, dass das relativ viel ist, was zusammenkommt, dass der Hauptkonflikt, es geht darum, dass zwei Kolonialmächte sich um Rohstoffe ranken. Ja. Das hat Hand und Fuß. Und das ist nachvollziehbar. Und das ist nicht ein Fall von oh mein Gott, die Aliens greifen an und wollen einfach alles menschliche Leben auslöschen. Das ist ein Konflikt, der Nuancen hat und ja, Vielfalt an Figurenkonstellationen erlaubt, die eben eine moralische und ethische Komplexität erlauben auch.
Ja, auch ein Konflikt, der auch einfach einen Track Record hat, ne? Also das könnte jetzt genauso gut Westafrika sein vor 150 Jahren. Also deswegen.
Oder Irak vor 15.
Ja, der wird ja auch noch nicht mal wirklich eingeführt, weil das auch nicht nötig ist. Das ist ein Punkt, den sie als nächstes gut akzentuieren könnten. Genau diesen Topos, den du jetzt angesprochen hast. Es geht ja darum, dass die Fremen heißen, die Werftenbewohner dieses Wüstenplanetens. Das muss jetzt der nächste Film beweisen, dass er jetzt auch mal den Fremen das Wort und das Bild gibt. Und nicht nur Timothy Chalamet in seiner wehmütigen Art und Weise die Screentime einnimmt. Aber für mich eine Sehempfehlung auf jeden Fall.
Ja, von mir
deutlich auch.
Deutlich sogar.
Ja. Auch so. Und ich freue mich eigentlich, wenn es weitergeht damit. Und wenn es, Digga, das musst du dir einrahmen, dass wir uns auf ein Sequel freuen und einen Blockbuster.
Ja.
Ich glaube, wir müssen jetzt auch mal beenden, damit ich, bevor wir da irgendwie vergeigen, nicht irgendeine weitere Bemerkung.
Ja, ja.
Okay. Was sind die nächsten Filme?
Candyman von Nia DaCosta, auch aus diesem Jahr. Und dann machen wir Touch of Evil, 58, Orson Welles.
Haben wir schon mal an Orson Welles gesprochen? Also Citizen Kane haben wir noch nie gehabt. Der erste Orson Welles. Wow.
Krass. Ich bin auf jeden Fall gespannt, weil das auf jeden Fall ein Lieblingsfilm ist von mir.
Ja.
Und
bei mir auch. Also Touch of Evil meinst du, ne?
Ja, ja.
Okay. Aber vielleicht Candyman auch. Ich habe da eigentlich
gehofft.
Nia DaCosta bin ich sehr gespannt und vor allem Produzent ist Jordan Peele. Ich bin sehr gespannt.
Ja, ich auch. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
What do you want? You want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, all right?
Just shut up. You had me at hello. You had me at hello.
You should be kissed and often, and by someone who knows how.
I'm also just a girl. Standing in front of a boy, asking him to love her.